Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast, wo heute die letzte Chance ist, um noch Tickets für unsere Live-Show zu kaufen. Also wir hoffen heute, es gibt noch welche Tickets. Wir nehmen jetzt auf, 4 Wochen bevor unsere Live-Show, aber es wird sicher noch ein paar Restkarten geben. Also wenn die Folge rauskommt, geht's zum Internet und kauft euch Tickets für unsere Live-Show, die morgen Abend stattfindet.
Haben wir endlich schon mal genau besprochen, was wir dort machen werden, was wir dort besprechen werden, worüber wir reden?
Nein, das hätten wir in den letzten Folgen irgendwann einmal machen können. Jetzt ist zu spät. Die Leute, die schon Tickets haben, die werden sich überraschen lassen.
Ja, wir haben dann wirklich, es war so, zuerst einmal schauen, welches Datum ist theoretisch möglich, welche Location geht und Thema wird sich dann mit der Zeit ans ergeben. Und das Thema, das sich ergibt, ist, wenn diese Episode rauskommt, wird es der 16.06. sein.
Wir werden beide noch im Urlaub sein.
Ja, ich bin schon daheim, aber ich bin das Bihar-Rennen gerade gefahren und jetzt haben wir uns gedacht, wir werden 2 Episoden aufnehmen, also im Orpheum. Wir werden über das Bosnien-Bihar-Rennen sprechen und vor allem im zweiten Teil einfach Fragen antworten. Da ist jeder eingeladen, Fragen zu stellen und da können wir dann ja diskutieren, besprechen. Auf das freuen wir uns.
Beantworten, auch ausführlich beantworten. Also wir hoffen auf eine spannende und interessante und für alle lehrreiche Diskussion.
Oder auch nicht beantworten.
Oder auch nicht.
Kommt auf die Frage drauf an. Und wie viel Zahlen- und Rechenaufgaben sie beinhaltet.
Ja, bevor ich da den Hungertod stirb, weil du jetzt vor meinen Augen 3 Milka Tender gegessen hast, ohne mir einen anzubieten.
Du schaust so solide aus und ich bin noch so wackelig auf den Beinen. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, aber gutes Essen ist eher eine gute Überleitung für unsere heutige Aufnahme. Ja, wir freuen uns sehr auf unseren heutigen Gast. Er ist ein wahrer Gentleman des Sports. Er ist immer freundlich, immer fair, immer gut aufgelegt und ein Fahrer, der einerseits sehr motivierter Wettkämpfer ist und andererseits trotzdem immer eine offene und positive Art ausstrahlt. Und wir freuen uns schon sehr lang drauf. Wir wollten eigentlich dich schon länger mal einladen, aber dein Terminkalender ist sehr eng. Und eine Ausfahrt nach Graz geht sich, glaube ich, sehr schwer aus. Und dieser Mann hat 3-mal das Race Across Italy gewonnen, 2-mal die Tour des Race Across France, 2-mal ein Podium beim Race Around Austria und 2. beim Race Across America und aktueller Rekordhalter über 24 Stunden Weltrekord auf der Outdoor-Bahn. Und die ganze Liste ist natürlich noch viel länger. Aber wenn wir die jetzt total vorlesen, haben wir dann zu wenig Zeit zum Plaudern. Wir schalten jetzt nach Luxemburg und begrüßen den Ralf Disewiskur.
Hallo, schöne Grüße nach Graz.
Servus, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, wir freuen uns auf ein cooles Gespräch.
Danke für die Einladung. Freut mich sehr. Ist mir eine Ehre, mit euch plaudern zu können.
Wir wollten ja eigentlich in Italien vor ein paar Wochen beim Race Across Italy was aufnehmen. Das haben wir dir vorher gar nicht gesagt, dass jetzt so eine spontane Aktion sein sollen. Wir haben das Aufnahmegerät mit dabei gehabt und wir hatten so die romantische Vorstellung, man geht frühstücken nach dem Rennen, trinkt einen Espresso, nimmt sich Zeit, plaudert eine Stunde. Aber die Realität war halt sehr stressig. Alle waren komplett müde und nicht in der Lage dazu und jeder hat irgendwie dringend nach Hause müssen und deswegen machen wir das heute online.
Der Straps hat so deine Erfolge angerissen, ein paar zumindest, aber deine Radsportkarriere geht ja schon weiter zurück. Du kommst ja gar nicht vom Ultracycling, sondern du kommst vom, unter Anführungszeichen, richtigen Radfahren.
Ja, ich bin trotzdem relativ spät zum Wettkampfsport gekommen, würde ich sagen, mit einem zarten Alter von rund 27 Jahren. Bin vorher auch schon immer Rad gefahren, aber ja, war nur so ein Hobby, nie der Wettkampfgedanke. Und ja, relativ spät, wie gesagt, zum Lizenz-Rennradfahren gekommen. Und da konnte ich dann, ja, wenn man mit 27 Jahren natürlich da anfängt, das ist nicht so einfach. Man ist den Rhythmus nicht gewöhnt, man ist nicht gewöhnt, sich im Feld zu bewegen. Das braucht dann doch schon einige Jahre, bis man sich da, ja, zurechtfindet und bevor man erste Erfolge verbuchen kann. Das hat dann auch einige Jahre gedauert. Ja, und dann irgendwann hatte ich so meine Stärken gefunden im Zeitfahren vor allem, wo ich dann 5-mal Luxemburger Meister der Amateuren geworden bin. Das war dann von den Jahren 2009 bis 2014. Ja, und dann irgendwann sucht man sich neue Challenges oder besser gesagt, als ich dann im Alter so von 37 Jahren, wenn man da mit den Jungspornen im Feld herumjagt, stellt man sich doch öfters die Frage, ob das noch Sinn macht. Man könnte deren Vater fast sein, 17-, 18-Jährige, die da einem um die Ohren fliegen. Und ja, so bin ich dann halt nach und nach in die Langdistanz-Szene reingerutscht. Am Anfang eher durch Zufall. Begonnen hat das Ganze mit dem Tour du Mont Blanc. Das ist ein 330 Kilometer langes Rennen rund um das Mont Blanc-Massiv. Das war 2011, was ich dann auch auf Anhieb gewinnen konnte und im Folgejahr auch einen neuen Streckenrekord aufgestellt habe. Und so hat das Ganze an sich mit dem, ja, kann nicht sagen Ultrasport, aber auf jeden Fall die längeren Distanzen, so hat das Ganze angefangen damals.
Du hast gesagt, luxemburgischer Zeitfahrmeister, sogar 5-mal in Folge. Jetzt klingt das einerseits natürlich sehr cool, weil es gibt große luxemburgische Radsportnamen. Man denkt da sofort an die Schleck-Brüder. Andererseits ist Luxemburg ja eigentlich nur eine ein bisschen größere Stadt. Wie kompetitiv war das Feld da?
Also Radsport ist schon relativ populär in Luxemburg und wir haben immer halt, ja, große Rennfahrer hervorgebracht, wie du gesagt hast, die Schleck-Brüder oder auch jetzt in jüngeren Zeiten den Bob Jungels oder auch noch andere. Also das Niveau ist schon doch relativ hoch. Also es ist jetzt nicht die große Masse da, aber ich würde sagen, dass das Niveau doch relativ hoch ist in dem Sinne. Wir fahren halt auch viele Rennen im nahen Ausland, wo man dann auf stärkere internationale Konkurrenz trifft. Also ich glaube, wir brauchen uns da nicht so zu verstecken jetzt.
Was mir aufgefallen ist, wie man so deinen Werdegang durchgeschaut habe und deine Resultate, du hast 2011 und 12 die Tour du Mont Blanc gewonnen und 2014 schon das Race Across the Dolomites, aber du bist da zu der Zeit immer noch Zeitfahrmeister geworden in Luxemburg, also parallel. Du bist nicht vom Straßensport weggegangen, sondern du hast das parallel betrieben und du warst im Straßenrennen auch mal auf Platz 2. Das heißt, du hast da schon sehr viel, ja, Allround-Fähigkeiten in der Zeit wirklich ausgebildet oder an den Tag gelegt.
Ja, also wobei ich sagen muss, dass irgendwann habe ich doch gemerkt, dass man irgendwann, ja, eine Entscheidung treffen muss, weil irgendwie das Training ist doch nicht unbedingt kompatibel jetzt für beide Disziplinen. Und es gibt zwar einige, die das durchaus fertig bringen, nicht nur den Robert Müller zu nennen, der da, ja, zweigleisig fährt und mit viel Erfolg. Aber bei mir war es vor allem auch, dass ich gesehen habe, dass für die Amateurrennen, dass ich, ja, ich hatte damit an sich einfach abgeschlossen. Ich wollte was anderes machen und irgendwann habe ich mir dann gesagt, okay, jetzt konzentrierst du dich nur noch auf die Langdistanz und überlässt das andere den Jüngeren.
Ja, und 2015 kann man sagen, Tortur, oder? Race Across the Alps und Tortur als... Das gilt jetzt dann schon als echtes Ultraradrennen.
Ja, genau. Also wie du vorhin gesagt hast, 2014 die Dolomitica, das war so, ja, das erste Mal, als ich die Quali geschafft habe für das RAM. Und da stand halt so die Frage im Raum, ja, also ich habe vorher nie an RAM gedacht oder auch nie mit dem Gedanken gespielt, da irgendwann mal zu starten. Und ja, durch Dolomitica dann, irgendwann stellte sich dann doch die Frage. Und da habe ich mir dann als Ziel gesetzt, 2015 so als Übergang mal auch dann längere Distanzen zu fahren, eben wie die Tortur über 1000 Kilometer. Und ja, dieses Jahr, also die 2015, das ist halt, ja, hat, ist damals sehr gut verlaufen. Also die Resultate haben gestimmt. Und so dass ich dann 2016 mich entschlossen habe, mich bei Mirheim anzumelden.
Ich habe noch eine Frage zu deinen Zeit vor Qualitäten zum Beispiel und zum Bergfahren. Die Tortur ist ja wahrscheinlich, oder auch das Race Across the Alps, aber die Tortur halt doppelt so lange, eins der bergigsten Rennen. Das heißt, du bist wirklich als ja klassischer Zeitfahrer, du bist da von der Statur, du bist groß, du bist kräftig, du bist kein Leichtgewicht für die Berge und trotzdem bist du aber bei bergigen Rennen ganz vorn dabei. Wie schaffst du das oder wie glaubst du, dass du das so gut verbinden kannst? Hast du da spezielles Training oder ist einfach nur irgendwie das Motto Vollgas draufdrücken, egal ob eben oder bergauf?
Ein bisschen davon schon, aber nee, also ich wohne ja hier in den Ardennen, also ist ja, wie soll man sagen, Mittelgebirge halt, also nicht jetzt die großen Berge, aber ist auch halt nicht flach. Und ja, da bin ich halt gewöhnt, viele Höhenmeter auch im Training zu sammeln. Und das Pässefahren, das ja, macht mir halt einfach auch Spaß. Und so dass ich dann trotz jetzt, ja, wie du schon gesagt hast, meiner Statur, die nicht gerade die einer Bergziege gleicht, aber trotzdem schaffe ich es doch irgendwie in den Bergen mitzuhalten oder mich nicht so schlecht da irgendwie durchzumogeln. Und ich glaube, ich kompensiere wahrscheinlich viel mit meiner Kraft, würde ich sagen. Also die Spritzigkeit ist jetzt natürlich nicht da. Also war auch nie meine Spezialität jetzt in den Lizenzrennen. Wenn es irgendwie nachher im Sprint Richtung Ziel ging, das war dann nichts für mich. Da war der letzte Platz der Gruppe, war immer für mich. Also meine Stärken, die haben sich eben nach und nach rauskristallisiert und die waren definitiv eher ja Kampf gegen die Uhr und je schwieriger das Terrain, desto ja, proportional besser schlug ich mich zur Konkurrenz.
Du hast gesagt, nach der Dolomitica das erste Mal vom Ram gehört, 2 Jahre später schon angemeldet. Das war doch eine kurze, steile Karriere. Was waren da so die Zwischenschritte? Oder war das dann einfach recht spontan oder hast du das länger drüber nachdenken müssen?
Ja, das hat sich in dem Moment halt so ergeben, auch weil ja die Sponsorensuche glücklicherweise verlief relativ ja erfolgreich, so dass ich schnell die nötigen Gelder zusammen hatte. Das gleiche mit dem Team und da ja habe ich mir gedacht, ich werde ja auch nicht jünger. 2016 hatte ich ja dann doch schon 40 Jahre und da habe ich mir gedacht, okay, dann gehen wir das Projekt mal an und tasten uns da mal ran. Aber es war sicherlich, ja, doch mit viel Risiko verbunden, weil so viel Erfahrung hatte ich ja jetzt bei Ultrarennen auch noch nicht. Also das einzige Rennen, wo es jetzt länger als eine Nacht war, war eben die Tortur. Und okay, das Resultat stimmte zwar da, aber trotzdem, ich meine, Tortur kann man auch immer nicht mit Ram vergleichen. Das kann ich im Nachhinein nur bestätigen natürlich. Aber irgendwann muss man doch den Schritt wagen und ins kalte Wasser springen. Also ich glaube, für Ram ist man, egal wie, ist nie genug vorbereitet. Oder ich weiß, wie du das siehst, Straps, aber...
Ja, immer wieder hat man das Gefühl vor dem Rennen so, es kommt schon zu früh. Und eigentlich hätte noch ein bisschen mehr Vorbereitung gebraucht. Also sehr oft auch im organisatorischen Bereich einfach so Gepäck und alles planen und es kommt dann so schnell und du fühlst dich einfach, es kommt um 2 Monate zu früh. Ich glaube, das ist der normale Zustand, ja, doch. Ich kann mich noch genau erinnern, 2016 Ram, das war eines der Jahre, wo ich nicht dabei war und ich bin extrem fasziniert zu Hause gesessen und habe beobachtet und mitverfolgt und ja, ich glaube, das war für viele so, dass halt aufgrund dessen, dass du schon auch direkt davor das Race Across Italy gewonnen hast, zum ersten Mal. Und die Tortur, also viele haben gesagt, ja, Ralf ist schon Favorit irgendwie. Du vielleicht selbst hast es nicht so gesehen, aber halt von außen wurde das schon wahrscheinlich öfter so gesehen. Aber ich habe auch gewusst, du bist zum ersten Mal mehr als eine Nacht unterwegs. Und das wird dann einfach, das ist ganz was anderes.
Ja, genau. Und das habe ich auch teuer bezahlt 2016, weil wir sind sehr, sehr schnell weggefahren mit dem Pierre Bischoff und nach den Rockies in Trinidad, da hatte ich wirklich ernste gesundheitliche Probleme und musste fast einen halben Tag pausieren. Aber also stand wirklich auf der Kippe. Und schlussendlich, nach ärztlicher Untersuchung, konnten wir doch weiterfahren und konnte dann noch gut aufholen. Aber für ein Top-Resultat war es natürlich zu spät. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich das Rennen noch zu Ende fahren konnte und so zumindest die Erfahrung auch mitnehmen konnte für die folgenden Jahre.
Welche Probleme waren das ungefähr bei dir? War es auch irgendwas im Bereich von Atmung oder Lunge oder was anderes?
Ja, Wasser auf den Lungen oder Lungenödem, Anfang von Lungenödem, ja.
Das passiert leider immer wieder, genau.
Wie gesagt, haben wir teuer bezahlt, aber ist nochmal gut gegangen und ich sage auch, für mich ist immer noch das Wichtigste auch, gesund und munter im Ziel anzukommen. Das ist eben, also für mich bleibt das immer erste Priorität oder sollte für jeden immer erste Priorität sein, glaube ich. Wobei man dann während dem Rennen nicht immer, ist schwierig abzuwägen, ist so eine Gratwanderung trotzdem.
Ja, es ist ja gut, sowas von dir zu hören, weil man glaubt halt auch, dass du irgendwie, weil du so viel schon gewonnen hast, dass für dich quasi immer die Platzierung so ganz oben steht, aber ist natürlich nicht so.
Nee, also ich hätte ja auch damals sagen können, okay, Podium ist jetzt außer Reichweite oder Topzeit, also vergessen wir es, fahren wir nach Hause. Nee, also wenn's nur geht, dann fahre ich weiter. Das einzige Rennen, wo ich eben aufgeben musste, war letztes Jahr in Borrego wegen Sturz. Da kann man nichts machen, aber ansonsten, auch wenn ich jetzt auf den fünften, sechsten Platz fahre oder auch wenn es hoffentlich nicht so oft vorkommt, aber dann fahre ich trotzdem das Rennen zu Ende und genieße es auf jeden Fall dann noch.
Vielleicht müsstest du jetzt noch schnell zum Ram anmelden, weil der Pierre Bischoff hat damals ja kurz nach einem Schlüsselbeinbruch das Ram gewonnen. Und jetzt hast du dir auch in Borrego Springs das Schlüsselbein gewonnen. Vielleicht ein gutes Omen.
Ja. Aber so auf die Schnelle noch alles zu stemmen, das weißt du ja auch, das wird voll etwas kompliziert.
Du warst dann bei dem ersten Ram nach über 10 Tagen im Ziel. Wie viel Spaß hat's dann noch gemacht?
Ja, also gegen Ende war es doch eine relative Qual, weil ich hatte auch so die ersten Anzeichen von Trauma Snack und was man alles so kennt, die normal Sitzprobleme und so weiter haben. Das war sogar schon während den Rockies, haben wir auf breite Damensattel umgesattelt. Da hat die Crew, die ist da irgendwo auf der Suche gewesen nach einem Fahrradgeschäft und haben dann so richtig dicke, breite Sättel von Citybikes gekauft und haben die demontiert auf die S-Works. Das sah toll aus. Aber irgendwie habe ich dann doch noch ins Ziel geschafft, ja. Aber im Nachhinein muss ich trotzdem immer wieder sagen, also wirklich eine tolle Erfahrung und war die Qual auf jeden Fall wert.
Um wie viel ist es dann 2018 bei deinem zweiten Ram besser gelaufen? Oder sag mal, wie viel hast du vom ersten Ram daraus lernen können? Hast du zum Beispiel das mit den gesundheitlichen Problemen einfach vielleicht beim zweiten Mal Glück gehabt oder habt ihr wirklich was gelernt und gesagt, das können wir konkret vorbeugen, verbessern oder vermeiden?
Ich glaube schon, dass wir vieles verbessern konnten. Also ich persönlich jetzt rein vom Pacing her, wir sind langsamer angegangen, haben da halt regelmäßigere Pausen gemacht und dann viele kleine Details, so schon was, alleine die Kleidung, weiße Kleidung für die Wüste und so weiter. Also wirklich Details, die in der Summe, glaube ich, dann trotzdem am Ende einen großen Unterschied machen. Und während dem Winter habe ich dann auch die Nackenmuskulatur versucht zu stärken und so weiter, sodass ich wirklich gegen Ende des Rennens überhaupt keine Probleme jetzt mit dem Nacken hatten oder so. Ich hatte keine Probleme, noch auf dem Zeitfahrrad zu fahren. Ich konnte somit die Hände entlasten und so weiter. Also lief wirklich in dem Sinne jetzt fast einwandfrei wie vom Schnürchen, aber halt nicht so schnell wie du.
Ja, 9,5 Tage. Du warst also weit über einen Tag schneller als beim ersten Ram. Und ja, das war bei mir auch ein wahnsinnig gutes Jahr. Also bei mir ist 2018 sehr, sehr viel, wirklich sehr gut gelaufen. Da, das war, glaube ich, auch für mich das zweitschnellste Ram überhaupt. Also ich bin ja zweimal unter 8 gefahren und da war aber die Strecke etwas kürzer und das war quasi von der Durchschnittsgeschwindigkeit, war 2018 mein zweitschnellstes. Ja, da ist, hat ziemlich alles gepasst. Sorry.
Nee, auch wenn ich jetzt vergleiche 16 und 18, ich bin jeweils danach im August die Tortur gefahren und 2016 bin ich wirklich komplett eingebrochen. Also ich lag in Führung und ich glaube die letzten 100 Kilometer ist der Lionel Poggio ist an mir vorbei und ich glaube, ich bin die letzten Berge zu Fuß hochgelaufen. Also da ging gar nichts mehr. Und 18 gleiches Rennen, aber konnte ich wiederum gewinnen und ich war wirklich in einer tollen Verfassung. Wie gesagt, es war fast sechs Wochen nach dem Ram. Also auch da sieht man viel, viel schneller und besser erholt eben als 2 Jahre vorher. Also die Erfahrung, bin ich wirklich der Meinung, die ist sehr, sehr wichtig bei solch einem Rennen auf jeden Fall.
Ja, und vor allem, wenn du besser ins Ziel kommst, machst du auch weniger kaputt in deinem, ja, in deinem Körper und bist danach weniger, ja, einfach weniger zerstört, unter Anführungszeichen, brauchst weniger Erholung.
Ja, genau.
Das ist eben auch ein großer Unterschied. Manchmal glaubt man fälschlicherweise, die Leute, die schnell sind, die haben sich mehr verausgabt als die anderen. Aber das ist eben umgekehrt. Wenn du langsamer bist, hast du wahrscheinlich mehr gelitten als die schnell und vor allem länger gelitten und brauchst dann auch länger zum Erholen.
Ja, das ist mehr Tage, wo du keinen Schlaf kriegst, wo du auf dem Rad noch sitzt und so weiter. Also ich sage auch immer, ich bedauere die noch einige Tage länger unterwegs sind. Also die leiden noch viel mehr als wir, die jetzt den Tag mal im vorderen Teil des Feldes unterwegs sind.
Im vorderen Teil des Feldes warst du auch zwischen den zwei Ram-Teilnahmen beim Race Around Austria dabei. Wie war das? Also wir lieben das Rennen ja, ist natürlich Heimrennen, aber auch extrem anspruchsvoll. Wie ist das da gegangen beim Race Around Austria?
Also 2017 im Frühjahr hatte ich noch relativ zu kämpfen mit den Folgen vom Vorjahr, mit den gesundheitlichen Beschwerden, die ich eben während Ram hatte. Dann im August beim Race Around Austria, da lief es wieder gut, aber es ist ja wirklich ein schönes Rennen, sehr schöne Strecke, aber ich hatte die Strecke etwas unterschätzt, muss ich sagen. Also jeder sagt ja, okay, die zweite Hälfte ist schwierig wegen den hohen Bergen, aber den Anfangteil, den hatte ich wirklich unterschätzt, weil da geht es doch auch schon viel hoch und runter und da sammeln sich die Höhenmeter auch zusammen. Und das sieht auf dem Streckenprofil jetzt nicht so spektakulär aus, aber ich glaube, da habe ich mich etwas zu viel verausgabt. Aber ansonsten natürlich ein tolles Rennen, super, super Stimmung. Bin ja 2019 bin ich nochmal hin. Oder war es 20?
20 war es, ja.
Ja, 20 war ich nochmal da, aber ja, ist wirklich ein Rennen, was ich auch liebe. Also von der Strecke her, von der Stimmung passt einfach alles.
Ich habe da noch gefunden, du hast 2018 eine Auszeichnung bekommen in Luxemburg von Sportjournalisten. Bitte erzähl uns, wie cool ist es, wenn man, es gibt Ultrasportler des Jahres, das gibt's in Österreich nicht, sonst wär's der Flo sicher schon geworden.
Ja, es gibt halt so, wie in jedem Land, glaube ich, so die Sportlerwahl. Und ja, da gab es halt keine Kategorie für Ultrasport. Und nach Ram 2018 dann und den Resultaten von den Vorjahren, ja, da war die Presse irgendwie schon fast gezwungen, um irgendwie da was auf die Beine zu stellen. Und dann wurde dann diese Kategorie da Ultrasport ins Leben gerufen. Wobei man wissen muss, der Preis wird nur einmal an einen Sportler vergeben. Und das war's dann. Ja, und in den Folgenjahren war die Kategorie weg. Also es war so, ja, etwas maßgeschneidert. War natürlich cool in dem Sinne.
Eine große Anerkennung, eine einmalige, ja, sozusagen. Ja, ja.
Es war am Anfang natürlich nicht immer so. Ich glaube, das kennst du wahrscheinlich auch. Bis man sich da einen gewissen Ruf aufgebaut hat oder bis man eine gewisse Anerkennung kriegt, das dauert Jahre, bis man ja, es so weit gebracht hat. Ja.
Wie ist eigentlich generell so Ultraradsport bei dir in Luxemburg? Also wir wissen ja, Belgien und Niederlande sind einfach die Radsportländer schlechthin. Da ist Radsport Volkssport Nummer 1 und in anderen Ländern, wie zum Beispiel Spanien, Frankreich, Italien, sind auch sehr, sehr viele Profis und sehr viel World-Tour-Rennen. Aber da ist der Ultrasport weniger populär als vielleicht in anderen Ländern. In Österreich zum Beispiel ist Langstreckenradsport verhältnismäßig sehr populär, wirklich, weil es halt so viele Ram-Geschichten auch schon in Österreich gegeben hat, so viele erfolgreiche Ram-Fahrer über die letzten 3 Jahrzehnte. Wie würdest du das in Luxemburg einschätzen?
Also, ohne mich jetzt zu viel loben zu wollen, oder? Ich glaube schon, dass ich viel dazu beigetragen habe, den Ultraradsport jetzt auch in Luxemburg bekannt zu machen. Also, vor ein paar Jahren hat niemand gewusst, was Ram ist oder was Tortur oder die Leute wussten nicht mal, dass es überhaupt solche Rennen gibt. Also, ich glaube schon, dass mittlerweile der Bekanntheitsgrad der Disziplin allgemein sehr, sehr gewachsen ist. Natürlich ist die Anzahl der Praktikanten ist immer noch sehr limitiert. Also es gibt noch andere Luxemburger jetzt, die auch Langdistanz fahren. Aber es ist, ja, sind eine Handvoll. Es sind jetzt keine 20, 30 Leute, die das machen. Wobei jetzt mit der ganzen Bewegung Richtung Unsupported kommen immer mehr hinzu. Also es gibt ja jetzt auch immer mehr Rennen, wie letztes Wochenende da Race Across Belgium. Wo auch, es ist ja mittlerweile eine ganze Serie, wo auch Race Across France, Race Across UK und jetzt auch Schweiz hinzugekommen sind dieses Jahr. Ja, es gibt halt immer mehr Rennen, weil es auch immer mehr Rennfahrer gibt. Also ich glaube schon, dass das ja, ein Trend wirklich ist zum Langstreckenfahren.
Wie sieht's da für dich aus? Gibt's da einen gewissen Reiz, das einmal zu versuchen, unsupported, oder bleibst du?
Tja.
Bleibst du dem Ultracycling treu, dem klassischen?
Ja, wie wir in Italien hatten wir ja schon kurz darüber gesprochen. Also ich habe da immer noch so meine Bedenken. Ausschließen möchte ich jetzt nicht komplett, aber ich würde mal sagen, im Moment bleibe ich noch dem Ultraradsport treu jetzt mit Crew. Aber wie gesagt, das kann sich vielleicht auch noch ändern in der Zukunft. Eben auch alleine dadurch, weil es immer weniger Rennen mit Support gibt. Also die Zahlen der Rennen, die geht eher zurück, würde ich sagen. Und die der unsupported Rennen geht steil nach oben. Also ist schon ein klarer Trend zu erkennen natürlich.
Ein Rennen, das relativ neu ist und das auch immer noch wächst, das es auch im klassischen Modus gibt, scheint sich neben der Tortur wohl zu deinem Lieblingsrennen entwickelt zu haben, das Race Across Italy, oder?
Ja, ich liebe Italien. Nicht nur wegen dem Essen und dem Wein, aber ja, irgendwie hat mir Italien bis jetzt immer Glück gebracht gehabt. Also ich bin, okay, mittlerweile jetzt 6 Rennen dort gefahren. Vorher hatte ich 5 Rennen und alle 5 gewonnen. Dieses Jahr sollte es nicht klappen, aber nee, also ja, Race Across Italy liegt mir auf, einfach von der Strecke her, ist von der Distanz her für mich okay. Es gibt Schlafmangel, muss man jetzt nicht viel drüber nachdenken mit einer einzigen Nacht. Das heißt, dass habe ich jetzt auch keinen Nachteil durch. Und ja, die Strecke ist halt auch sehr abwechslungsreich. Es gibt Berge, es gibt flache Passagen und ja, an sich alles, was mir entgegenkommt.
Ja, wir wollten grundsätzlich zuerst kurz über deinen Werdegang sprechen und jetzt einfach über Italien, weil wir müssen sagen, wir haben jetzt ja die letzten Wochen ein bisschen wild aufgenommen, unsere Podcasts, vorausproduziert und etwas nachgeliefert, weil wir viele Termine hatten. Und jetzt, wo wir unsere Folge aufnehmen, ist das Race Across Italy eigentlich erst ein bisschen über 2 Wochen her. Und die Frage ist ja generell einmal, wie geht's dir jetzt 2 Wochen später? Bist du voll erholt? Bist du wieder am Trainieren? Spürst du noch was? Und wie hast du das Rennen quasi jetzt rückblickend bisschen betrachtet?
Ja, also die Erholung, die läuft gut. Ich fühle mich mittlerweile wieder okay, trainiere wieder sozusagen normal. Mit der einzigen Ausnahme eben, dass ich ja, an sich keine großen Ziele mehr für dieses Jahr habe, wie ich dir ja schon erzählt habe. Wie ich das Rennen ansonsten empfunden habe. Ja.
Oder lass mich noch eine Frage stellen für alle. Jetzt nochmal zur Erinnerung, du bist schlussendlich Vierte geworden, warst aber recht lange weiter vorne. Und ich wollte dich fragen, ob du den Daniel Steinhauser zum Beispiel auf der Rechnung gehabt hast, weil er war ja nicht so bekannt im Vorfeld, außer von seinem Race Across the Alps Resultat. Und ich glaube, er hat uns alle sehr überrascht. Und für mich ist immer so, wenn ich jetzt am Start stehe und ich weiß, der Dizzy fährt mit, bin ich mir sicher, ich kann dich ein bisschen einschätzen. Ich weiß, du bist wahnsinnig stark und oder du startest meistens sehr schnell und meine Chance ist dann eher vielleicht in der zweiten Hälfte des Rennens oder mal die ersten 12 Stunden abzuwarten, weil du bist du ziemlich sicher vorne. Aber beim Daniel hat man überhaupt nichts gewusst. Man hat ihn nicht so einschätzen können. Und wie ist es dir zum Beispiel damit gegangen?
Ja, so ähnlich wie es du gesagt hast. Ich hatte nur gesehen, dass er halt eine sehr schnelle Zeit beim Radar hatte. Und ansonsten, ja, also ich hatte ihn auf jeden Fall irgendwie schon mit auf der Rechnung, dass er wahrscheinlich schnell unterwegs sein würde. Aber dass er jetzt so stark sein würde, das hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht. Ich habe ihn ja auch, er ist ja vor mir gestartet und ich habe ihn ja an sich nie zu Gesicht bekommen. Time Station 1, glaube ich, hatte ich 1 Minute Rückstand, also da war er kurz vor mir. Aber ich konnte ihn auch danach nicht einholen. Also ich habe ihn an sich nie erblickt. Er muss also ja wirklich sehr schnell unterwegs gewesen sein. Und auch in dem Moment, als du ihn eingeholt hast, glaube ich, ist er doch noch sehr stark weitergefahren. Also ist auf der anderen Seite aber auch, wie soll ich sagen, erfrischend, wenn man neue Gesichter in unserem Sport sieht, dann kommt frisches Blut rein und macht das Ganze auch interessanter.
Ja, absolut. Ich war wirklich sehr überrascht, dass du auch 18 Minuten oder 17 Minuten vor mir warst bei Time Station 1. Da habe ich gedacht, okay,
Ich war auch überrascht, dass du so weit hinten warst. Das hatte ich mich jetzt auch nicht so erwartet. Ich dachte mir immer irgendwann, ja, der Straps, der muss doch gleich da sein. Der muss doch irgendwann hier vorbeifliegen.
Ja, ich habe mir das ein bisschen anders eingeteilt, aber trotzdem, ich habe schon gewusst, du bist auch stark in den Bergen, aber ich habe trotzdem deine Stärken ganz klar in der Ebene ausgemacht und dass du mir 18 Minuten am Berg abnimmst, ja. War schon überraschend, aber was mir dann besonders gefallen hat, also jetzt zwischen uns beiden, wir haben dann echt cool irgendwie, es waren zwar nur 1 oder 2 Minuten, aber kurz, wie wir uns dann in der Nacht getroffen haben, ein bisschen plaudern oder ein bisschen Smalltalk oder alles Gute wünschen, ist immer drinnen, das war echt fein.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so viel Zeit muss immer sein. Ne?
Ja, und ich habe halt wirklich gedacht, vielleicht bist du jetzt echt enttäuscht, weil ich glaube, mit dem Francesco, der dann Dritter geworden ist, hat auch niemand gerechnet, oder?
Nee, wobei da ja, ich weiß nicht, ob du die Neuigkeiten gestern gelesen hast, der wurde im Nachhinein jetzt disqualifiziert.
Habe ich nicht gelesen, ne?
Ja, die haben gestern die neue oder die definitive offizielle Rangliste publiziert und da stand der Francesco als disqualifiziert unten aufgeführt.
Weißt du, was passiert ist?
Anscheinend gibt es kein Foto- oder Videomaterial oder Beweismaterial. Er soll sich anscheinend an seinem Begleitfahrzeug festgehalten haben, bergauf. Was anscheinend auch seine Strava-Daten bestätigt haben. oder ich weiß nicht jetzt, von wem sie die Hinweise gekriegt haben, anscheinend schon relativ direkt nach der Zielankunft hat sich jemand beschwert und ja, hat halt jetzt einige, ja, fast 2 Wochen dann gedauert, bis sie alles ausgewertet hatten und, oder was auch immer, irgendwie das kontrollieren konnten. Sie haben ihn zur Rede gestellt. Er konnte keine plausiblen Erklärungen abliefern und daraufhin haben sie die Entscheidung getroffen, ihn zu disqualifizieren. Ist natürlich immer schade. Also so möchte man nicht auf einem Podiumsplatz landen, auf jeden Fall.
Na, das finde ich jetzt auch sehr unerwartet und schade.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn es so sein sollte, ja, dann finde ich es ja sehr traurig natürlich. Wenn es zu Unrecht geschehen ist, dann ja, es ist natürlich auch sehr schade. Also ich will das jetzt nicht hier kommentieren oder beurteilen oder was auch immer. Wie gesagt, ich habe den Francesco nie gesehen. Ich kann dazu keine Stellung nehmen. Also
ich habe ihn auch nicht gesehen. Er war ja dann noch kurz vor mir im Ziel.
Kurz vor dir noch im Ziel, ja, genau. Ja.
Und, aber ich habe es nur jetzt im Nachhinein, das war beim Race Across Italy bisher noch nicht, dass sie die Aufzeichnung sehen wollten. Also sie haben ja quasi alle, glaube ich, Athleten und Teilnehmerinnen gebeten, ihre Aufzeichnungen einzuschicken per E-Mail, weil sie es noch genau auswerten möchten. Und ja, wahrscheinlich
der Grund dafür war Auslöser. Eben, ja, die Analyse, die sie da noch durchführen wollten, ja. Ich dachte, du wüsstest das. Also wir haben gestern eine Mail verschickt oder haben es auch auf Facebook publiziert. Also.
Na, ich habe gestern keine Zeit gehabt, ich habe mich vorbereitet mit deinem Lebenslauf auf die Aufnahme heute.
So alt bin ich jetzt auch wieder nicht, dass der Lebenslang so lang ist.
Aber jedenfalls, du fährst gerne in Italien. Italien liegt dir. Was dir auch liegt, was wir auch auf unserer Liste haben, 2 24-Stunden-Weltrekorde.
Ja, das war so eine Schnapsidee, würde ich sagen, in der Corona-Zeit. Ich glaube, das kennst du ja auch, wenn keine Rennen anstehen oder ist irgendwie schwierig, sich zu motivieren und da muss man halt sich irgendwie andere Ziele suchen und durch Zufall, ja, bin ich dann mal eine längere Trainingseinheit gefahren und mit einem relativ hohen Schnitt. Und dann dachte ich mir, okay, der Weltrekord stand in dem Moment bei 894 oder 95 Kilometer, gehalten von einem Australier. Und da, ja, okay, habe ich mir gedacht, das liegt doch im Bereich des Möglichen. Und ja, hatte ich den ersten Versuch da in Angriff genommen hier in Luxemburg. Das war wirklich total cool. Es war im Nachhinein, muss ich sagen, wahrscheinlich einer der schönsten Tage, den ich, oder einerseits einer der härtesten Tage, aber auch einer der schönsten Tage, die ich auf dem Rad verbracht habe bisher. Es war, wie gesagt, hier in Luxemburg auf einem Rundkurs, im Oberbecken, so Wasserbecken, wo ich umgefahren bin, komplett flach, also ideal an sich. Es waren permanent über die 24 Stunden auch Zuschauer da, wobei es war jetzt noch Corona-Zeit, das heißt, die Zahlen waren relativ limitiert, aber trotzdem, es lief sonst nichts im ganzen Land, es wurde noch kein Fußball gespielt oder was weiß ich, das heißt, die ganze Presse, die war voll drauf fokussiert, also du hattest die ganze Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, das Fernsehen war da, also das war, ja, einfach mega. Und dann, als dann das Resultat am Ende noch stimmte, dann war dann also wirklich der perfekte Tag.
Das war so ein Stausee, oder? Also ich kann mich noch die Fotos erinnern.
Ja, es ist so ein, wie gesagt, so ein Oberbecken, da produzieren sie ja Strom. Da wird halt, gibt es ein Oberbecken und da gibt es so eine Leitung, die den Berg runterläuft, wo sie dann nachts das Wasser runterlaufen lassen, um die Turbinen laufen zu lassen. Ja, und der Kurs, der war so rund 4 Kilometer lang und da bin ich halt oben da im Kreis rumgefahren. Nachteil war, das liegt oben auf dem Berg und bist relativ dem Wind ausgesetzt. Also das war jetzt der einzige Nachteil, aber ansonsten war die Strecke an sich perfekt.
Ich kann mich noch erinnern, ich habe das gesehen und ein bisschen mitverfolgt natürlich und ich habe mir gedacht, dass du das extrem schlau gewählt hast, weil es ist ja immer so, dass man bei solchen Aktionen, auch die Streckenwahl ist eigentlich schon eine große Challenge. Wo kann man das gut machen, wo ist eine vernünftige Strecke, wo wenig oder kein Verkehr ist, guter Asphalt. Und ich habe mir gedacht, es hat zumindest auf den Fotos so ausgeschaut, wo immer so eine Mauer neben der Strecke, so vielleicht 1 Meter hoch, nicht, also nicht so hoch wie du, aber zumindest so bis Rahmenhöhe vom Rad. Und ich habe mir gedacht, du hast sogar irgendwie einen Windschutz durch das.
Ja, genau. Also auf der einen Seite da waren Bäume oder eine Hecke, auf der anderen Seite die kleine Mauer. Also du warst schon, ja, auch noch geschützt vom Wind teilweise. Aber die Strecke, wie gesagt, ist, wie du schon gesagt hast, ja, ideal jetzt in dem Sinne, weil du kannst voll durchfahren, du musst nie irgendwie abbremsen oder wieder beschleunigen, was extrem wichtig ist bei solch einem Unterfangen. Und ich brauchte keine Straßen zu sperren, weil das ist ja auch sehr kompliziert mittlerweile, wenn man da irgendwo eine Rundstrecke absperren will. Das ist ja praktisch, liegt im Bereich des Unmöglichen. Und hier hatte ich als der, ja, eben das Glück, wie du eben bei deinem Versuch auf dem Flugfeld, hatte ich die nötigen Kontakte, um da die Strecke zur Verfügung gestellt zu kriegen, weil normalerweise ist die Strecke auch also abgesperrt für die Öffentlichkeit. Normalerweise kommt man da gar nicht hin. Aber ich wusste, dass da oben, wie gesagt, so eine Straße rundherum führt. Und ja, es war wirklich die einzige Strecke, die mir einfiel, die in Luxemburg möglich war. Und zu dem Moment war sowieso, es war noch Corona-Zeit, es war jetzt, das Risiko war mir einfach zu hoch, jetzt irgendwo, was weiß ich, irgendwo in Belgien oder den Niederlanden eine Strecke da zu besichtigen und dann das Ganze zu organisieren und im Nachhinein wieder ablassen zu müssen, weil irgendwie neue Corona-Bestimmungen entschieden wurden. Also so war ich von dem Standpunkt her auch auf der sicheren Seite. Also. Aber wie gesagt, das war wirklich sehr, sehr cool.
Für den Ultrasportler des Jahres haben Sie eine Ausnahme gemacht.
Ja, genau. Wenn ich das 2014 oder 2015 angefragt hätte, wäre es wahrscheinlich verworfen worden. Also genau. Da bin ich mir relativ sicher. Hätten die wahrscheinlich gesagt, was will der Verrückte denn da?
Du bist dann aber ein Jahr später nochmal angetreten, um quasi auch deinen eigenen Rekord zu verbessern. Ich bin nicht ganz schlau geworden, weil 2020 rund um das Wasserbecken war es Outdoor-Bahn, richtig?
Das nennen sie Outdoor-Track.
Outdoor-Track, ja. Und
dann?
2021 war es Outdoor-Velodrom, oder?
Im Nachhinein. Aber also ich hatte es angemeldet, wiederum als Outdoor-Track. Und aber ja, ich, mit dem Gedanken, dass ich halt meinen Rekord brechen würde oder ja mich auch irgendwie an die 1000-Marke rantasten könnte, 1000 Kilometer rantasten könnte. Ich hatte da aber wirklich einen ja schlechten Tag erwischt, muss ich sagen. Also ich fühlte mich vom Start weg wirklich nicht gut. Und dann ich war auch ja die ersten 12 Stunden weit hinter meinen Distanzen oder Zeiten halt von dem Vorjahr entfernt. Konnte dann in der zweiten Hälfte nochmal aufholen und so ja schlussendlich doch noch einige Kilometer mehr absolvieren als im Vorjahr. Und dann im Nachhinein hat die WUKA hat dann eine neue Kategorie ins Leben gerufen, Outdoor-Velodrom. Und deshalb ja, sind das halt jetzt neue Rekorde dann. Also habe ich die Outdoor-Track und die Outdoor-Velodrom.
Ja, ich war nämlich total verwirrt. Ich hab das im Kopf gehabt. Du hast Outdoor Track und selber Outdoor Track dann verbessert. Mittlerweile sind jetzt 927 Kilometer. Ja. Und jetzt habe ich jetzt aktuell einmal nachgeschaut. Und dann steht plötzlich dort Outdoor Velodrom. Und ich habe mir gedacht, das gibt's eigentlich gar nicht. Das ist, sehe ich zum ersten Mal.
Ja, das gab's vorhin auch nicht. Keine Ahnung. Die Anfrage kam auch nicht von mir. Das haben sie von sich aus, haben das ja so deklariert im Nachhinein und eben diese neue Kategorie ins Leben gerufen. Es war ein kleiner Trost für mich.
Das heißt jetzt, du hast 2 24-Stunden-Rekorde und ich habe 2, oder? Stimmt das so?
Und du hast 2, genau.
Ja.
Wobei deine Distanzen doch um einiges länger sind mittlerweile.
Mich würde aber interessieren, Outdoor Track, wie würdest, oder besser gesagt, Outdoor-Bahn. Also war das so eine 400 Meter lange Runde auf Beton mit Steilkurven.
Ja.
Ja, und wie ist das ungefähr? Also kannst du das mit der normalen Bahn vergleichen, mit der kurzen Holzbahn?
Also das Ganze fing schon damit an. Ich hatte einen Termin fixiert, es war Mitte Juli, glaube ich. Und dann kamen extrem schwere Unwetter in Belgien runter und die ganze Gegend stand komplett unter Wasser. Und dann auch an dem Tag, wo ich fahren sollte, da lag noch überall Schlamm und also es war unmöglich, dort zu fahren. Und das heißt, ja, ein neues Datum stand total in Frage. Also wir wussten gar nicht, wann, ob wir überhaupt wieder starten könnten. Und dann musste ich, ja, hat sich dann fast einen Monat hingezogen, bis die Bahn wieder irgendwie mehr oder weniger sauber war. Weil auch durch das ganze Hochwasser hat sich dann dort überall Diesel oder ja, Benzin halt abgelagert, was eben von dem Hochwasser mitgeschwemmt wurde. Das heißt, die Bahn war auch noch teilweise extrem rutschig und auf jeden Fall, wenn es geregnet hätte, wäre es sehr rutschig geworden. Und Mitte August, als ich dann gefahren bin, da war die Bahn wieder mehr oder weniger okay. Es war alles mehr oder weniger auch geputzt oder es war auch ist trocken geblieben und mit dem Grip war an sich kein Problem. Nur der Belag der Bahn, der ist jetzt nicht so eben wie auf einer Innenbahn. Also muss man sich jetzt, ist doch schon, die Bahn ist relativ ja alt und der Belag ist relativ rau. Es gibt einige Schlaglöcher auch. Also ist jetzt nicht ideal auf jeden Fall. Aber ansonsten, wie du gesagt hast, ist wirklich wie eine Bahn drinnen, Steilbahn, aber nicht so steil jetzt wie drinnen. Einfach weil der Radius eben größer ist, ist der Winkel auch kleiner. Aber genau 400 Meter, ja.
Und ist das, glaubst du, von Oberkörper, Sitzposition, der Druck in den Kurven ähnlich?
Also ich habe da, muss ich sagen, überhaupt keine Probleme mit gehabt. Also ich habe da nichts gespürt. Wobei, ich bin jetzt auch noch nicht auf einer Bahn drinnen gefahren. Also so wie du das ja erzählt hast, war das ja einer deiner schlimmsten Tage auf dem Rad, als du da in Grenchen gefahren bist.
Absolut, ja. so, meistens ist so, dass das, also wir alle machen den Radsport, ja, die Ultradistanzen nicht, weil wir gerne Schmerzen mögen. Überhaupt nicht. Es gehört ja zu einem gewissen Maß dazu. Irgendwann kommen Schmerzen, dann muss man es ausblenden und im Nachhinein überwiegen immer die schönen Erinnerungen. Und die, sagen wir mal, schmerzhaften Momente vergisst man auch sehr bald wieder. Aber das 24 Stunden auf der Bahn hat sich schon eingebrannt. Also das habe ich noch nicht vergessen, wie unangenehm das war.
Ja, aber das ist so eine Idee, die war so ein Projekt, was ich noch irgendwie vielleicht trotzdem im Hinterkopf habe, ob ich das nicht auch mal versuchen sollte. Aber wie gesagt, ich bin bis jetzt eben noch nie auf einer Bahn gefahren, kann das sehr schwer einschätzen und wäre noch eine Idee.
Also ich bin mir ganz sicher, dass meine Leistung von 941 auf jeden Fall zu schlagen ist. Definitiv. Und es ist halt wirklich im Kopf. Es ist dann im Kopf, wird es dann sehr, sehr anstrengend am Ende hin, sehr monoton, sehr zermürbend. Man fühlt sich halt wirklich so ein bisschen abgekapselt von der Außenwelt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn das einer schafft, dann hast du wahrscheinlich so die ziemlich besten Voraussetzungen als kräftiger Zeitfahrer.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass so auf, das waren 200 Meter Bahn oder 250 oder
250.
Ja, da ist es auch mit der Verpflegung relativ schwierig wahrscheinlich, ne?
Genau.
Auf der 400 Meter Bahn ist das ja doch um einiges einfacher auch, weil du hast doch ja immer mal eine 100 Meter Strecke, wo es geradeaus geht, wo das mit der Verpflegung dann etwas einfacher geht. Du bist nicht permanent in der Steilkurve, aber mal gucken.
Du, wir haben jetzt noch ein paar so allgemeine Themen, gell? Und zwar das eine, ich habe mir überlegt, wie soll ich das ansprechen, ohne dass es unhöflich ist oder ohne dass es irgendwie eine Provokation ist. Aber vielleicht ist es eine Schwachstelle von dir oder auch nicht. Jedenfalls, du bist einer der schnellsten Fahrer, aber du machst dann doch öfters Pausen zum Essen und gönnst dir da ein bisschen eine Zeit, um kurz stehen zu bleiben und was zu essen. Und jetzt habe ich da zwei Geschichten. Das erste, ich glaube, mit Philipp Keider haben wir eine Episode veröffentlicht und dann hast du kommentiert, zum Glück wissen wir nichts über dein Käse-Raclette bei der Tortur. was war da eigentlich los? Wenn du Tortur gewinnst, hast du unterwegs fein gegessen?
Ja, genau. bei der Tortur hast du ja die großen Pässe sind während der ersten Hälfte des Rennens. Und dann nach 500 Kilometer kommst du in Visp war das, in der Gegend. Das war eine Time Station. Und da war ein großes Dorffest. Und ich hatte irgendwie Lust auf was Herzhaftes zum Essen. Und da gab es halt einen Stand mit Käseraclette. Und da habe ich meine Crew gefragt, sie sollen mir doch mal bitte zwei Portionen bestellen. Mit Kartoffeln natürlich, auch einige Kohlenhydrate natürlich. Dann habe ich mich da dann hingesetzt. Die Leute haben ja nur gestaunt. Ich lag in Führung auch im Rennen. Ne? Ich bin als Erster da angekommen und die staunten natürlich nicht schlecht. War jetzt nicht so, dass ich jetzt da eine Stunde verbracht habe, aber trotzdem natürlich kommt Tortur, ein großes Radrennen, kommt der Erste an und isst erstmal ein Käseraclette. Muss schon. Ich habe aber keinen Weißwein dazu getrunken, also so weiß ist nicht gekommen.
Also dann immer die lokalen Spezialitäten, weil du hast auch in Österreich und vielleicht hören wir uns das kurz an aus einer anderen Perspektive und vielleicht sagst du dann, wie du das gesehen hast.
Wir haben dann nämlich eine Stelle gefunden, der Lukas Kienreich hat über das Race Around Austria 2017 erzählt und ihr habt sich da ja gematcht um Platz 2 und 3 und ja. Einen Ausschnitt davon spielen wir dir jetzt vor.
Also beim Ralf Disewis kurz immer wieder Überholmanöver geben und die waren für mich im Rennen teilweise wirklich sehr kurios. Ich kann mich erinnern, wie ich im Burgenland immer mal überholt habe, da steht er vor seinem Wohnmobil und isst ein Semmel. Und dann habe ich mir gedacht, warum macht er das? Warum steht er da und isst ein Semmel? Warum setzt er sich nicht hin oder legt sie hin? Und das Allerkurioseste für mich war dann, ich fahre vom Kütei Owi und dann sagt mir mein Teamchef, du hast jetzt gerade wieder den Ralf Disewis-Core überholt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ihn aber nicht gesehen. Und 10 Minuten später erzählen sie mir, dass der Ralf Disewis-Core gerade ein Foto auf Facebook gepostet hat, wo er in einem Gasthaus sitzt und ein Schnitzel isst. und er hat mich dann aber wieder zurück überholt. Also.
Wo wir wieder beim vorigen Thema wären, dass man es nicht so streng sehen braucht mit der Ernährung, um schnell Radl zu fahren.
Kulinarische Reise durch Österreich.
Also wirklich das beliebteste Gericht in Österreich oder das Nationalgericht, ein Schnitzel.
Ja, also wie du schon gesagt hast, also so die ganzen Shakes oder so wie du das machst oder viele andere, da habe ich so meine Probleme damit oder ja, vertrage ich irgendwie schlecht und häusliche Kost, dafür kommt mir noch am besten und hat natürlich den Nachteil, dass man zum Verzehr eben auch mal stehen bleiben muss, kann man teilweise auch während der Fahrt machen, aber ist sicherlich jetzt nicht gerade meine Stärke oder, wie soll ich sagen, nicht gerade förderlich für meine Endzeiten auf jeden Fall, ja.
Aber eben genau das war im Prinzip das, was wir dich fragen wollten. Erstens ist es halt wirklich sehr lustig, also die beiden Geschichten sind fast unglaublich witzig, aber hast du quasi so den Hintergedanken, das ist etwas, du könntest du schneller sein, wenn du das irgendwie anders machst, oder ist das einfach etwas, wo du sagst, das dauert ein paar Minuten länger, aber das gibt dir halt einfach mehr Energie oder mehr Freude oder einfach für dein Wohlbefinden besser. Und insofern sind die paar Minuten gut investiert.
Naja, es wird mir schon bewusst, dass ich dadurch Zeit verliere. Das ist klar. Aber wie gesagt, ich habe das andere mit der Flüssignahrung und anderen Methoden auch probiert. Aber das hat bei mir halt nicht so funktioniert. Und da sage ich mir, verliere ich lieber ein paar Minuten, wo ich dann feste Nahrung zu mir nehme und mein Magen bleibt okay, kriege keine Magenprobleme. Ja, ich glaube schon, das ist es mir dann in dem Moment wert. Also,
wie hast du das beim RAM gemacht? Da gibt es ja auch lokale Küche, aber teilweise spärlich auf der Strecke. Wie hast du die beim RAM ernährt?
Christoph, jetzt nicht zuhören.
Okay. Ich schalte auf Mute.
Nee, also ja, auch dort eben lokale Gerichte, was hat man da so unterwegs findet. Also da war dann auch schon Pizzen dabei oder Subway-Sandwiches oder was halt so aufzutreiben war. Der Ernährungsberater hat natürlich die Hände auf den Kopf zusammengeschlagen, aber ja, was soll's. Irgendwo musste ich ja die Kalorien wieder hernehmen.
Also ist es jetzt dann so, dass du alle deine Kalorien aus fester Nahrung zu dir nimmst oder ist es dann schon eine Kombination mit Kohlenhydratdrinks und so weiter?
Ja, also jetzt wie bei den 24 Stunden versuchen, da habe ich kein Problem mit jetzt 24 Stunden nur flüssig zu fahren. Also das klappt dann schon. Aber wenn es jetzt über mehrere Tage geht, wie in Amerika oder Österreich, da ja, irgendwann brauche ich da doch mal was Festes oder Frankreich das Gleiche, da gibt es auch sehr köstliche Spezialitäten unterwegs.
Okay, jetzt wissen wir, nach welchen Kriterien du die Rennen aussuchst. Wir haben noch eine Frage zu deinem Zeitmanagement. Du bist ja, du hast Familie, du hast Kinder, du hast einen Job und du bist, soweit wir wissen, fast jeden Tag oder wahrscheinlich sogar so ziemlich jeden Tag mit dem Rad in die Arbeit und mit dem Rad wieder nach Hause. Wie viele Stunden hat dein Tag? 48 Stunden oder auch nur 24? Und wie bringst du das unter einen Hut?
Ja, also leider auch nur 24 Stunden für mich, aber irgendwie über die Jahre halt habe ich da so meinen Weg gefunden. Das war am Anfang auch nicht immer einfach, aber mittlerweile, muss ich sagen, habe ich da meinen Rhythmus halt gefunden. Morgens ja, ob ich jetzt um 4, um 5 oder um 6 aus dem Haus gehe, ist an sich egal, weil morgens kümmert sich meine Frau glücklicherweise um die Kinder. Das heißt, der stört es jetzt niemand, wenn ich morgens früh weg bin, kann ich auch morgens 3 Stunden trainieren. Auf dem Weg zur Arbeit, eben, wie du gesagt hast, mit dem Pendeln kriege ich die meisten Kilometer abgespult im Jahr, also bei Weitem. Wenn Zeit bleibt, seit Corona ist das etwas schwieriger, aber vor Corona auf jeden Fall war ja so eine andere Einheit über die Mittagspause, stand auch fast täglich auf dem Programm, sodass ich also oft mindestens 2 bis 3 Trainingseinheiten am Tag eben irgendwie zusammenkriegte. Ich hatte jetzt nie die Zeit oder auch heute noch nicht, um jetzt relativ regelmäßig längere Einheiten zu trainieren. Also die Zeit, die finde ich einfach nicht im Tag, auch nicht am Wochenende, ist halt alles relativ kompliziert. Und so, dass ich viele kürzere Einheiten abspule, aber auf die Kilometer komme ich ohnehin dann. Also ein bisschen so das Prinzip wie bei den kenianischen Marathonläufern, oder die trainieren ja auch nicht jeden Tag einen Marathon am Stück, aber trainieren halt 2-3 Mal am Tag verteilt auch. Hat einen Vorteil, dass du immer wieder Zeit dazwischen hast, dich zu erholen, zu regenerieren. Also ich glaube schon, dass die Beanspruchung vom Körper ist weitaus geringer, als wenn du jetzt 6 Stunden durchtrainierst jeden Tag. Also wenn du jetzt 3x2 Stunden, in meinem Fall auf jeden Fall, vertrage ich besser, auch über die Wochen, über Monate, wo ich das dann durchziehe, als jetzt jeden Tag da eine längere Einheit einzulegen. Aber es hat sich halt so ergeben. Es ist einfach für mich die die beste und an sich auch einzige Alternative, die ich habe, um Familienleben, Berufsleben, alles irgendwie mit dem Sport unter einen Hut zu kriegen.
Im Endeffekt ist es meistens so, dass man eh wenig Auswahlmöglichkeit hat, wenn das Leben rundherum das irgendwie so vorgibt. Aber für alle, die wirklich so trainingswissenschaftlich das interessiert, ist schon tatsächlich gesagt, dass für die Verbesserung der Leistungsfähigkeit 3x2 Stunden super Training sind und 1x6 Stunden macht dich auch sehr müde.
Ja, wie gesagt, also wenn du jetzt ein paar Mal am Tag verteilt hast, immer wieder Zeit, was eben zwischendurch zu essen, ja. Was ja sehr wichtig ist. Und also auf jeden Fall, das für mich in meinem Fall die beste Methode, die ich, und die hat sich eben so über die Jahre eingependelt. Und ich glaube, die Resultate geben mir irgendwie auch recht. Also so, wenn ich auch nicht alles richtig mache, aber alles falsch mache ich wahrscheinlich auch nicht. Also ich fahre auch sehr viel nach Gefühl. Also ich meine, du bist am Anfang bist du auch ohne Trainer gefahren, oder?
Ja, genau.
Ja. Das ist bei mir auch so. Also eben weil es nicht immer einfach alles ja zu planen, muss relativ flexibel sein und fahre ich halt sehr viel nach ja, Lust und Laune, wie ich gerade Zeit habe. Ich weiß auch, dass jetzt mit einem strukturierteren Training oder mehr, ja, wie sagt man, ja, wenn man mehr Struktur in sein Training reinbringen würde, wäre es wahrscheinlich auch, würde es weniger Zeit noch kosten. Also könnte man zeiteffektiver trainieren, sicherlich, aber dessen bin ich mir auch bewusst. Aber ich fahre halt auch andererseits gerne Rad. Also ich mache mir jetzt nichts aus, die Stunden auf dem Rad zu verbringen. Also irgendwie brauche ich das schon auch, um ja, Stress abzubauen, auf andere Gedanken zu kommen eben.
Und das Leben ist nicht nur Radfahren. Also ich glaube, man soll nicht alles im Leben dem Radfahren unterordnen. Gerade nicht, wenn man so ein Leben hat wie du. Und das war auch noch, was ich fragen wollte, ob quasi deine Rolle als Vater mit Familie irgendwas an deinem Mindset ändert, dass du vielleicht eben mit dem Thema Sicherheit oder solchen Dingen anders umgehst.
Ja, also wie wir bereits anfangs besprochen haben, war einer der Gründe, warum ich die Lizenzrennen aufgegeben habe, war, weil ich wirklich Bedenken hatte, so mit 37, als ich ja mit damals Vater gerade geworden bin, wo ich mir dann wirklich die Frage gestellt habe, muss ich dieses Risiko noch eingehen? Weil es gibt doch viele Stürze bei solchen Rennen. Oder dann, ja, irgendwann überlegt man anders. Und vielleicht auch einer der Gründe, warum ich bis jetzt noch immer Bedenken habe bei den Unsupported-Rennen. Wobei, ich kann jetzt nicht beurteilen, weil ich es noch nie gemacht habe, aber ich gehe schon davon aus, dass das Risiko doch jetzt nicht geringer ist, sagen wir mal so auf jeden Fall, bei den Unsupported-Rennen.
Ich glaube, so kann man es gut formulieren. Es ist, also ich habe es jetzt in meiner Empfindung nicht höher eingeschätzt, aber es ist definitiv nicht geringer. Ja, ganz genau so.
Ja.
Und es kommt sehr viel auf seine persönliche Einstellung drauf an, so wie überall. Wie viel geht man an sein Limit oder kann man sich selber irgendwie dann einbremsen, wenn es Richtung Limit geht und nicht drüber zu gehen? Man
muss sich sehr gut im Griff haben, sich sehr gut einschätzen können, seinen Körper sehr gut kennen. Weil sonst läuft man trotzdem viele Risiken. Ja.
Was bringt die Zukunft? Du hast schon angedeutet oder du hast das schon gesagt, heuer jedenfalls keine Rennen mehr. Aber wie schaut es nächstes Jahr aus?
Tja, das ist eine gute Frage. Also es gibt noch so einige Rennen, die ich gerne mal fahren würde. Also ich glaube, Transsibirien, die können wir definitiv abschreiben. Ich glaube nicht, dass die nochmal gefahren wird mit der jetzigen Situation. Das war an sich mein Plan für 2020, 2021 und auch wieder 2022. Aber ja, ich glaube, das kann man jetzt definitiv vergessen. Diese Polen-Rundfahrt da, die interessiert mich schon. War ich an sich auch angemeldet für dieses Jahr schon, aber musste ich halt wieder absagen. Das wäre so ein Rennen, was ich noch gerne mal machen würde. Irland habe ich auch noch nie gemacht. Race Around Ireland. Ich weiß nicht, warst du mal da, Christoph?
Ja, ich war mal da. Ich glaube, das gibt es jetzt auch nicht mehr. Also das ist ein paar Mal abgesagt worden und seit Corona haben sie es nicht mehr ausgetragen. Also bin ich jetzt eher skeptisch, dass das nochmal, ja, groß organisiert wird. Leider ist ein wunderbares Rennen, wunderschöne Gegend, ja, schöne und extrem, ne? Cool. Ja. Essen ist sehr schlecht, also von dem her keine Empfehlung. Das britische Essen ist, glaube ich, für deine Ansprüche nicht unbedingt.
Und Guinness mag ich auch nicht. Also.
Ja. Ich glaube, du bist Polen wesentlich geschmacklich interessanter.
Ja, ansonsten, ja, okay. Ob es noch einmal zu Ram kommen wird, das ist halt schwer zu sagen. Hängt von vielen Dingen ab halt. Ich glaube, es wird immer schwieriger, Sponsorengelder aufzutreiben, wird immer schwieriger, die Kosten werden immer höher. Wird nicht einfacher. Also, und dann, ja, muss man auch immer gucken, wie du auch immer sagst, was für Leute sind schlussendlich noch am Start, wenn es nur noch unter wenn es nur noch einheimische Fahrer dort gibt oder so, wenn keine Konkurrenz da ist, dann ist es auch nicht so interessant, natürlich. Hängt auch immer ein bisschen davon ab.
Ja, absolut, ja. Wird es ein Race Around Luxemburg geben oder ist Luxemburg dafür nicht groß genug?
Hat das mal gegeben.
Ja.
Das Rennen hieß Dizzy Challenge. Das gab es 2019. Hat ein Kollege von mir das organisiert. Es war eine 500-Kilometer-Runde. Mit 8000 Höhenmeter, glaube ich. Also, es wäre eine Idee, was zu starten. Ja. Race Around, na, das wären nur so 300. Also, müssen schon etwas quer hindurch auffahren. Also, um das Ganze etwas in die Länge zu ziehen.
Ja, es ist ja aber wahrscheinlich so, dass inklusive mir, ich weiß nicht, Flo, ob das bei dir auch so ist, dass du Luxemburg nicht wirklich kennst. Oder warst du schon mal dort?
Nein.
Habt ihr was verpasst.
Ja, vielleicht, es ist ja
auch
kein...
Auch kulinarisch.
Es ist ja kein so ganz großes Land. Vielleicht kannst du uns für alle, die Luxemburg nicht kennen, noch einmal sagen, warum sollten wir das nächste Mal Radreise nach Luxemburg machen?
Also wir haben eine super Infrastruktur, die Straßen sind wirklich in sehr gutem Zustand, nicht zu vergleichen mit dem, was man in Belgien vortrifft oder auch in Italien. Also von daher, wir haben ein sehr dichtes Straßennetz, Landschaften sind schön, viele Schlösser, Burgen, schöne Täler. Kann nur jedem raten, sich mal hier in Luxemburg umzuschauen. Also ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Sehr schön. Werden wir mitbedenken bei der nächsten Urlaubsplanung.
Beim TCR kannst du ja durchfahren, Christoph, oder?
Möglicherweise. Ich bin noch nicht in allen Details, aber es geht von Belgien in die Schweiz. Also, wenn du sagst.
In die Schweiz, okay.
Wenn du sagst, der Umweg lohnt sich.
Südlich vorbeifahren, ne?
Ja, wenn du sagst, der Umweg lohnt sich, wenn das Essen so gut ist, könnt ihr eine kleine Schlaufe einplanen.
Tanken brauchst du ja nicht, weil ansonsten haben wir auch viel Tanktourismus. Es kommen viele Leute her, um Benzin zu tanken. Also.
Vielleicht eine Abschlussfrage und dann wollen wir dich nicht weiter strapazieren, denn Zeitplan ist eng. Was ist für dich das Schönste am Ultracycling?
Das Schönste, es gibt ja mehrere Aspekte, die natürlich schön sind. Es ist immer wie ein Abenteuer halt. Es ist zwar ein Radrennen, aber irgendwie auch immer wie ein Abenteuer. Was ich auch sehr schätze, ist halt das Zusammenleben vor dem Rennen, während dem Rennen, nach dem Rennen mit der Crew. Das schätze ich auch sehr bei den Supported-Rennen. Die Landschaften, die man durchfährt, man lernt neue Regionen oder sogar Länder kennen. Also in Slowenien zum Beispiel kannte ich gar nicht, bis ich mal durchgefahren bin mit dem Race Around Slovenia. Wunderschön. Also ja, also ist für mich wirklich eine Disziplin, wo es halt nicht nur um den Radsport geht. Und dann auch die ganze Atmosphäre unter den Radfahren, der gegenseitige Respekt, das ist einfach etwas, was man jetzt vielleicht im normalen Straßenradsport nicht so findet. Dieser Zusammenhalt, diese ja, Familienzusammengehörigkeit, das ist schon toll, auch unter uns Radfahren und unter den Crews auch.
Ja, wunderbare Schlussworte. Danke dir vielmals. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für das Gespräch. Wir freuen uns und sind gespannt, auf welchen Startlisten wir dich nächstes Jahr sehen werden.
Ja, ja. Mal gucken, was wir noch so anstellen können. Aber ich habe jetzt wirklich noch keinen definitiven Plan. Also.
Und wenn es wieder eine Dizzy Challenge oder ein Race Around Luxemburg gibt, dann bitte lade uns ein. Ja. Wir kommen beide.
Mach ich.
Ja, alles Gute für deine weiteren Trainingskilometer, auch wenn heuer beruflich bedingt keine Rennen mehr möglich sind. Aber du wirst nächstes Jahr wieder am Start stehen und hoffentlich bis bald.
Hoffe ich doch sehr, ja. Und hoffentlich sehen wir uns dann auch mal wieder.
Alles Liebe, bis bald.
Danke euch zwei. Tschüss.